Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen: Feierliche Übergabe. Barack Obama erhält in Oslo den Friedensnobelpreis. Zurück an den Absender. Der Ständerat will die Ausschaffungsinitiative der SVP genauer prüfen lassen. Wir berichten über die hitzige Debatte und fragen nach den Strategien der übrigen Parteien angesichts der SVP-Erfolgswelle. Das Basler Geothermie-Projekt wird, nach den Beben, die es ausgelöst hat, definitiv eingestellt. Die Nationalbank belässt den Leitzins bei 0,25% und sie will größere Reserven bilden. Wir erläutern. Großbritannien und Frankreich wollen Bankerboni hoch besteuern, sagen sie. Ein Scheinmanöver, sagen wir. Und nochmals Nobelpreis. Wir besuchen den Ort der Kindheit von Hertha Müller. Auch sie erhielt heute den Nobelpreis, denjenigen für Literatur. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Christian Lischer mit dem Nachrichtenüberblick.
In Oslo hat US-Präsident Obama den Friedensnobelpreis entgegengenommen. Er sei voller Dankbarkeit und tiefer Demut, erklärte Obama in seiner Dankesrede. Zugleich rechtfertigte Obama die jüngst verfügte Truppenverstärkung in Afghanistan. Er sehe die Welt, wie sie sei, so Obama.
I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies.
Er könne den Bedrohungen des amerikanischen Volks nicht untätig gegenüberstehen. Das Böse existiere und ohne gewaltsames Vorgehen hätte auch Hitler nicht aufgehalten werden können. In Norwegens Hauptstadt ist auf den Abend eine Großkundgebung gegen Obama als Friedensnobelpreisträger angekündigt worden. Der Ständerat will die Ausschaffungsinitiative der SVP noch einmal genau unter die Lupe nehmen. Eine Mehrheit hat sich dafür entschieden, die Vorlage an die Staatspolitische Kommission zurückzuschicken, um sie nochmals auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Umstritten ist, ob sie gegen Völkerrecht verstößt. Zudem soll die Kommission die Möglichkeit eines direkten Gegenvorschlags prüfen. Die SVP kritisierte das Vorgehen, es sei ein Verzögerungsmanöver. Das Basler Projekt für eine umfassende Nutzung der Erdwärme ist definitiv beendet. Der Basler Regierungsrat hat entschieden, das Vorhaben abzubrechen. Wie eine Risikoanalyse ergeben hat, ist die Gefahr von Erdbeben und Gebäudeschäden zu groß. Im Dezember 2006 wurden in Basel Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 3,4 gemessen, die durch Arbeiten am Geothermie-Projekt ausgelöst worden waren. Es entstanden Schäden in Millionenhöhe. In der Zürcher Gemeinde Meilen ist bei Grabungsarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Dabei strömte Gas aus und es entstand ein kleiner Brand. Zwei Personen wurden verletzt. Wegen Explosionsgefahr mussten rund 300 Personen aus den naheliegenden Häusern vorübergehend evakuiert und auch das nahe SBB-Gleis gesperrt werden. Bereits am frühen Nachmittag konnte das Leck in der Leitung geschlossen und Entwarnung gegeben werden, wie ein Sprecher der Kantonspolizei sagte. Die Schweizerische Nationalbank hat weitere sogenannte giftige Papiere der UBS verkauft. Ende November hatte die Nationalbank noch Risikopapiere in den Büchern von gut 24 Milliarden Dollar. Im Rahmen der UBS-Rettung vor gut einem Jahr hatte die Nationalbank ursprünglich Risikopapiere im Umfang von knapp 39 Milliarden Dollar übernommen. Die Chancen, die Papiere ohne Verluste vollständig verkaufen zu können, seien intakt, sagte Thomas Jordan, Direktoriumsmitglied der Nationalbank. Am Morgen hatte die Nationalbank beschlossen, den Leitzins, wie erwartet, bei 0,25% zu belassen. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, geht davon aus, dass die Schweinegrippewelle in der Schweiz ihren Höhepunkt bald erreicht haben wird. Die Zahl der neu bestätigten Fälle sei rückläufig, ebenso die Anzahl Verdachtsfälle in mehreren Kantonen. Die Todesfälle stiegen um 1 auf 8. Betroffen war erneut eine chronisch kranke Person. Die bisherigen Schutz- und Impfempfehlungen sollen laut BAG weiterhin befolgt werden. Auf der Suche nach einem Standort für radioaktive Abfälle in der Schweiz hat der Bund die betroffenen Gebiete festgelegt. Auf einer Liste des Bundesamts für Energie sind 115 Gemeinden im Mittelland und in der Nordostschweiz aufgeführt. Darunter auch Orte, die indirekt betroffen sind, weil auf ihrem Gemeindeboden zum Beispiel Lüftungsschächte oder Zufahrten in ein Tiefenlager gebaut werden könnten. Betroffen sind auch mehrere Gemeinden in Deutschland. Sie werden in die Planung einbezogen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich positiv zum Vorschlag für eine Sondersteuer auf Bonuszahlungen geäußert. Der französische Präsident Sarkozy und der britische Premierminister Brown fordern in der heutigen Ausgabe des Wall Street Journals eine solche einmalige Steuer für Banker. Premier Brown hatte dies bereits gestern angekündigt. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.411 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.414 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 51,16 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,270. Das Wetter. Morgen ist es in der Deutschschweiz meist bewölkt und tagsüber kommt aus Nordosten Regen auf. Schnee fällt oberhalb von 600 bis 800 Metern. Im Westen und Wallis scheint zeitweise die Sonne, die Höchstwerte liegen bei rund 6 Grad. Im Süden ist es meist sonnig und mit Nordföhn werden rund 13 Grad erreicht. Am Samstag ist es im Norden wechselnd bewölkt und stellenweise fällt etwas Schnee bei 2 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 10 Grad. Am Sonntag geht es teils sonnig, teils bewölkt weiter. Dazu bleibt es im Norden mit Biese den ganzen Tag frostig.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Nach dem Minarett-Erlebnis das große Stirnrunzeln. Der Ständerat schickt die nächste Probleminitiative erstmal zur genaueren Prüfung. Nach dem Minarett-Erfolg braust der SVP-Anti-Ausländer-Express zum nächsten Ziel und zerzaust den übrigen Parteien ihre Strategiepapiere. Europäische Öko-Sitzungsgeografie. Bern schaut nach Brüssel, wo man über Kopenhagen redet. Basler Öko-Pleite, das bebende Geothermie-Projekt muss eingestellt werden. Banker-Boni-Bashing, Brown und Sarkozy verkünden Maßnahmen gegen falsche Anreize. Angebliche Maßnahmen. Nationalbank-Sicherheitsdenken, die Schweizer Währungshüter wollen mehr auf die hohe Kante legen. Wem wird was fehlen? Skandal im Altenheim, wie kam es zu den Handyaufnahmen im Zürcher Pflegezentrum? Und was kann man gegen sowas tun? Und Nobelpreis. Besuch im Heimatdorf von Hertha Müller. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können, auf echo.drs.ch. Zurück an den Absender. Der Ständerat hat die Behandlung der Ausschaffungsinitiative erwartungsgemäß aus dem Sessionsprogramm gekippt. Mit 30-6 Stimmen gegen den Willen der SVP. Eine ziemlich lebhafte Diskussion, zusammengefasst von Bundeshausredaktorin Katrin Hug.
Die Vertreter der SVP waren sauer. In Rekordzeit seien über 200.000 Unterschriften gesammelt worden. Das Anliegen der Initiative sei dringend, nämlich dass verurteilte Ausländer automatisch aus dem Land gewiesen würden. SVP-Ständerat Thies Jenny.
Es ist schlichtweg auch nicht akzeptierbar, dass nun hier im Rat alles unternommen wird, die Initiative nur aus Angst vor einem allfälligen Erfolg an der Urne für ungültig zu erklären oder an die Kommission zurückzuschieben. Denn darauf läuft es doppelbödig und scheinheilig ja hinaus.
Der Ständerat habe schlicht Angst vor einer gewissen Partei, der SVP. Deshalb wolle der Rat die Initiative einfach auf bis 2012 hinausschieben, nach den Wahlen, kritisierte SVP-Mann Maximilian Reimann.
Man sei doch bitte so ehrlich und gebe zu, man wolle den politischen Kräften, die hinter der Ausschaffungsinitiative stehen, vor den nächsten Wahlen nicht wieder einen politischen Sieg an der Urne ermöglichen.
Doch die Mehrheit des Ständerats sah es deutlich anders. FDP-Ständerätin Christine Egersegi.
Es ist nicht die Angst vor dem Volk, noch weniger die Angst vor einer Partei. Es ist die Verpflichtung zur Ehrlichkeit, dass wir der Bevölkerung keine leeren Versprechungen machen, die wir nachher nicht einhalten können.
Kommissionspräsident Hans-Heiri Inderkum, CVP, erklärte, seit der Abstimmung über die Anti-Minarett-Initiative habe sich die Ausgangslage geändert. Nun werde die Frage diskutiert, wie mit Initiativen umgegangen werde, deren Umsetzung mit Verfassungs- oder Menschenrechten kollidiere. Möglicherweise sei die Gültigkeitsüberprüfung nicht in der nötigen Tiefe erfolgt. Das bedeutet aber nicht, dass die Initiative nun auf jeden Fall für ungültig erklärt werde, sondern
die Kommission will daher genau abklären, wie die Initiative, sollte sie für gültig erklärt werden und sollte sie von Volk und Ständen angenommen werden, völkerrechts- und verfassungsrechtskompatibel umgesetzt werden kann.
SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga findet es unredlich, dem Volk eine Initiative vorzulegen, deren Umsetzung nicht klar ist. So sei es zum Beispiel spitzfindig, wenn der Bundesrat ankündige, Täter, denen in ihrer Heimat Folter drohe, dann halt einfach nicht auszuschaffen.
Mit genau solchen Spitzfindigkeiten tragen wir dazu bei, dass sich die Bevölkerung von der Politik verschaukelt fühlt und sich in diesem Fall zu Recht verschaukelt fühlen würde.
Aus all diesen Gründen wies der Rat die Initiative an die Kommission zurück. Und Kommissionspräsident Hans-Heiri Inderkum versprach, dass sie im nächsten März, allenfalls mit Gegenvorschlag, wieder in den Rat kommen solle.
Katrin Hug. Die Ausschaffungsinitiative geht nun also nochmals in die Kommission. Die Mitte- und linken Parteien haben sich durchgesetzt. Das ändert aber nichts daran. Die SVP bringt das Ausländerthema in seinen verschiedensten Facetten aufs Tapet. Das perfekte Thema für die Wahlen 2011. Und die anderen Parteien ringen um eine Position. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Minarett-Initiative war für den grünen Parteipräsidenten Ueli Leuenberger eine Initiative gegen den Fremden und das Fremde schlechthin. Nach deren Annahme sagt er,
ein Rechtsrutsch hat stattgefunden und wir haben die Antworten für einen großen Teil der Bevölkerung nicht oder die Antworten, die wir haben, werden nicht verstanden oder sind auch teilweise, ja, vor allem ungenügend.
Kein genügendes Gegenkonzept zum nationalkonservativen SVP-Tenor, eine ernüchternde Erkenntnis für den grünen Leuenberger, gerade jetzt, da die Ausländerfrage Schlag auf Schlag folgt, bei der Ausschaffungsinitiative, bei der Freizügigkeit und indirekt auch beim Schulthema Hormos. Die strategische Schwäche der Parteien in Sachen Ausländerpolitik sei die eigentliche Stärke der SVP, sagt auch die grünliberale Verena Diener.
Das würde ich so durchaus unterstützen, die Aussage. Im Moment sind alle Parteien am Suchen. Die gesellschaftspolitischen Fragen, die sich uns stellen bei dieser wachsenden multikulturellen Zusammensetzung, stellt uns vor Fragen, die wir bis jetzt in unserem Land so nie gestellt bekommen haben. Und wir müssen neu definieren, was eine liberale Gesellschaft für Antworten hat auf diese brennenden Fragen.
Warum die Parteien zurzeit Mühe haben, klare Antworten zu geben, erklärt Soziologin und CVP-Nationalrätin Chiara Simoneschi-Cortesi mit einer grundsätzlichen Orientierungskrise.
Ich glaube, die Schweiz generell hat eine Identitätskrise, weil die Zeiten sind jetzt ganz anders als vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Und wir haben eine Identitätsfrage, sehr wahrscheinlich. Und die Parteien sind ja nicht anders als Leute, die sich von der Bevölkerung zusammenraufen, um Ideen zu entwickeln.
Das Konzept heiße aber Offenheit, Solidarität und Rechtsstaat, so Chiara Simoneschi-Cortesi, unter Berufung auf CVP-Werte. Ein Bekenntnis zur Offenheit, das viele Beobachter bei CVP-Präsident Christoph Dabele aber vermissten, als er in Sachen Friedhöfe die christliche Vorrangstellung betonte und damit die SVP-Strategen rechts überholte, kurzfristig wenigstens, bis er sich entschuldigen musste. Auch bei den Sozialdemokraten kam kurz nach der Abstimmungsschlappe Hektik auf, ohne dass damit ein Gegenkonzept zur SVP an Konturen gewonnen hätte. Eiligst wurde an einem Islampapier geschrieben, was SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer strategisch falsch findet.
Wir müssen ganz klar die eigenen Themen setzen und uns darauf konzentrieren und nicht einfach der SVP hinten nachrennen.
Sie sehe schwarz für die Wahlen 2011, so Leutenecker-Oberholzer, wenn die Themensetzung nicht gelinge, auch in Sachen Ausländerpolitik. Dabei liegt die Antwort so nahe, heiße Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, ist schließlich Ständerat Peter Briner der Freisinnige überzeugt. Doch wie überzeugt man davon die anderen? Die FDP gilt bei vielen im Stimmvolk als unglaubwürdig, als eine Partei, die ihre liberalen Werte nur dann anruft, wenn sich damit die eigenen Pfründe verteidigen lassen. Ständerat Briner differenziert und gibt sich selbstkritisch.
Wir sind so wenig oder so viel verfilzt wie andere auch. Aber ich glaube, wir müssen unsere Maximen eben leben, wir müssen Beispiele sein und dann wird uns das Volk auch wieder für mehr Glauben schenken können. Besonders in Ausländerfragen, denke ich. Weil hier die Schweizer Werte, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter eine große Rolle spielen.
Heute in der Debatte zur Ausschaffungsinitiative hat sich Ständerat Briner laut und deutlich von dieser SVP-Initiative distanziert.
Die ganze Welt schaut seit Montag nach Kopenhagen. Und Kopenhagen schaut heute Abend wohl nach Brüssel. Da treffen sich die EU-Regierungschefs. Haupttraktandum Klimapolitik. Neben dem Betrag, den die EU-Mitglieder für Klimamaßnahmen in Entwicklungsländern ausgeben wollen, interessiert vor allem eine Frage. Zu wie viel CO2-Reduktion verpflichtet sich die EU heute? Bisher hieß es stets in 10 Jahren mindestens -20% und -30%, falls die anderen auch mitmachen. Ein großer Unterschied, aber eigentlich nur einer zwischen sehr wenig und wenig. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Wenn die EU-Chefs öffentlich von Klimapolitik reden, fallen stets dieselben Worte.
We are the leaders fighting climate change.
Climate change issue. To find agreement is very important because we are leaders.
EU is still in the lead on climate.
Wir sind die Leader. Wir haben die Führerschaft bei diesem Thema. Das war tatsächlich einmal so, sagt die grüne finnische EU-Parlamentarierin Satu Hassi.
Through the history of international climate policy initiatives and offers of the European Union have been very decisive in bringing forward the international process.
Klimainitiativen und Angebote der EU seien immer wieder entscheidend gewesen. Etwa in Bali vor 2 Jahren, als Kopenhagen vorbereitet wurde, da habe die EU mit ihrem Angebot das Eis gebrochen. 20% weniger CO2-Emissionen bis 2020 und gar 30%, wenn andere Länder mitziehen. Das kündete die EU damals an.
The unlocking of that situation that time was very much helped by the EU decision.
Doch heute seien -20% nicht mehr genug, sagen die Grünen, zumal Länder wie Japan oder Brasilien mit vergleichsweise viel besseren Reduktionsangeboten nach Kopenhagen gekommen seien. Der selbsterklärte klimapolitische Leader hinkt demnach inzwischen hinterher. Stimmt das? Die Frage geht an den Brüsseler Klimalobbyisten Jason Anderson vom WWF, derzeit in Kopenhagen. Nun, sagt Anderson, die EU erreiche ihre Kyoto-Ziele. Und ja, -20% klinge gut. Aber die EU gebe sich Ziele, die sie besser aussehen ließen, als sie tatsächlich sei.
They try to put out targets and initiatives that make themselves look better than they really are.
Denn Europa sei schon bei -11%, müsste also nur noch 9% reduzieren bis 2020. Weiter habe die EU ungenutzte Emissionsrechte und wolle sich auch noch für Wälder und CO2-schonend genutztes Land etwas anrechnen lassen. So müsste die EU zuletzt gar nichts tun, um -20% zu erreichen. Und das sei ein Skandal.
Which is really scandalous. What the EU should do is switch to 30% unilateral and 40% conditional upon other countries doing more.
Am Gipfel heute müssten die EU-Regierungschefs sich auf 30% weniger CO2 einigen und 40% bei einem Verhandlungserfolg in Kopenhagen in Aussicht stellen, fordert der WWF-Lobbyist. Und ein unabhängiger Experte, Christian Egenhofer vom Think Tank SEPS, gibt ihm recht. Wenn, wie die Wissenschaft das fordert, die Erde sich um höchstens 2 Grad erwärmen solle, dann seien -20% viel zu wenig.
Die -30 würden wahrscheinlich auch nicht reichen und die -40 wäre wahrscheinlich eine realistischere Zahl. Allerdings müssen wir die politischen Realitäten sehen. Das gegenwärtige Angebot der USA bedeutet -3%.
Und da könne ein europäischer Politiker unmöglich vor seine Wähler treten und sagen, aber wir machen -40%. Dass die EU damit die klimapolitische Führung abgibt, erstaunt Christian Egenhofer nicht.
Das war Leadership, die dadurch zustande kam, dass die USA typischerweise die Führungsnation sich von den Klimaverhandlungen verabschiedet hatte.
Jetzt aber seien die USA mit Obama wieder am Tisch und darum würden andere Regeln gelten.
Ein globales Abkommen kann nur zustande kommen, wenn die USA dabei sind. Und das reduziert natürlich den Verhandlungsspielraum der Europäer ungemein.
Wobei, denkbar wäre ja schon, dass die EU sich freiwillig zu mehr verpflichtet. Eher nicht, sagt Egenhofer, denn die EU wolle um jeden Preis verhindern, dass sich wiederholt, was nach Kyoto geschah.
Wir reduzieren, die Japaner reduzieren auch und der Rest der Welt schaut mehr oder weniger zu. Und eine der Lehren der EU ist tatsächlich zu sehen, dass alle mitgehen und nicht nur ein Teil vorausreitet und der Rest dann nichts tut.
Kurz, die selbsterklärte Leaderin will wieder ins Glied eintreten.
Die große europäische Diskussion über ein besseres Klima, der Bericht aus Brüssel von Urs Bruderer. Auf der Suche nach saubererer Wärme hat Basel vor 3 Jahren einen schweren Rückschlag erlitten. Damals bebte dort die Erde. Grund für die spürbaren Erschütterungen, die die Bevölkerung erschreckt hatten, waren Bohrungen im Zusammenhang mit dem Basler Geothermie-Projekt. Unmittelbar danach wurden die Arbeiten eingestellt und das Pionierprojekt wurde, wurde halt auch eingestellt. Heute entschied die Basler Regierung, das Projekt definitiv abzubrechen. Eine Risikoanalyse hat nämlich ergeben, dass die Gefahr weiterer Beben und damit verbundener Schäden zu groß wäre. Beat Giger.
Die Botschaft der Risikoanalyse zum Basler Geothermieprojekt ist unmissverständlich. Stefan Beisch, Geophysiker und einer der Verfasser der Studie.
Das war ein sehr klares Resultat dieser Studie, dass wir hier am Standort Basel, den Standort für nicht besonders geeignet halten, ein tiefes geothermisches System im kristallinen Grundgebirge durchzuführen. Das ist unsere Empfehlung, dass man das System in der jetzigen Konzeption nicht weiter betreibt.
Würde man nämlich weiterhin tief unter der Erde bohren, wäre mit weiteren Erdbeben zu rechnen. Menschenleben sehen die Wissenschaftler in ihrer Analyse zwar nicht unmittelbar gefährdet, aber sie erwarten Sachschäden in der Höhe von 40 Millionen Schweizer Franken. Im Extremfall könnte diese Schadenssumme sogar bis zu 600 Millionen ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Worst-Case-Szenario liegt immerhin bei 15%. Nach den Kriterien der eidgenössischen Störfallverordnung ist dies eindeutig zu hoch. Für den Basler Wirtschaftsminister Christoph Prutschin ist deshalb klar, der Traum vom prestigeträchtigen Basler Erdwärmeprojekt ist definitiv ausgeträumt.
Das Projekt ist gestoppt. Es gab einen Antrag aus meinem Departement an die Regierung letzten Dienstag, dem ist die Regierung gefolgt. Und das, was man ursprünglich vorhatte mit der Geothermie, wird so in Basel nicht stattfinden.
Stellt sich die Frage, ob man nicht bereits vor dem Start der Bohrungen das Projekt hätte stoppen müssen. Denn, dass die Region Basel erdbebengefährdet ist, ist hinlänglich bekannt. Kommt dazu, dass das Projekt immerhin bereits über 50 Millionen Franken verschlungen hat. Geld, das, wie es scheint, in den Sand gesetzt wurde. Studienverfasser Stefan Beisch gibt sich zurückhaltend.
Nun, es obliegt mir nicht, diese Frage zu beantworten. Wir haben in Basel sehr viel gelernt. Es gibt eine sehr umfangreiche Datenbasis, die wir gewonnen haben über die Ereignisse in Basel. Und eine Risikobewertung, wie sie heute stattgefunden hat, ist sicherlich anders als eine Risikobewertung, wie sie vor 4 oder 5 Jahren stattgefunden haben hätte können.
Und immerhin, das Lehrgeld, das die Basler jetzt bezahlt haben, kommt anderen Geothermieprojekten, wie zum Beispiel jenen in Zürich oder am Genfersee, zugute. Dort ist das Erdbebenrisiko aufgrund der geologischen Voraussetzungen zwar weit geringer und die Methode, wie mit Erdwärme Energie gewonnen werden soll, eine andere. Trotzdem empfiehlt Stefan Beisch, für alle Geothermieprojekte eine Risikoanalyse durchzuführen, entwarnt aber gleichzeitig.
Nein, die Angst, dass so etwas wie in Basel passiert, müssen Sie durch die Ergebnisse der Studie nicht bekommen.
In Basel aber sind die Ambitionen, diese grüne Energiequelle zu nutzen, vorerst gescheitert. Was bleibt, ist die juristische Aufarbeitung. Am nächsten Dienstag muss sich nämlich der Projektleiter des Basler Geothermiekraftwerks vor dem Strafgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Sachbeschädigung und Verursachens einer Überschwemmung vor. Es geht um eine Schadenssumme von rund 9 Millionen Franken.
Sie hören Echo der Zeit. Was ist denn Brown und Sarkozy gefahren, wenn die jetzt plötzlich den Bankern zu Leibe rücken? Möglicherweise gar nichts. Was bringt die Nationalbank dazu, ihre Reserven aufzustocken und zu wessen Lasten? Wie kamen Pflegerinnen dazu, Geriatriepatienten nackt zu filmen und wie verhindert man solche Erniedrigungen? Angestellte bekommen im ganzen Land Kinderzulagen, Selbstständige nicht. Beispiel einer Ungleichbehandlung und Nobelpreis, heute überreicht. Besuch im Geburtsort von Hertha Müller, Nitzkidorf in Rumänien. Das sind unsere weiteren Themen. Man horchte auf gestern, als der britische Regierungschef Gordon Brown nach längerem Zögern plötzlich Maßnahmen ankündigte, 50% Steuern auf Bankerboni. Und noch dicker kam es heute Morgen, als Nicolas Sarkozy Gleiches ankündigte. Zwei führende Finanzzentren machen jetzt offenbar ernst mit dem Kampf gegen falsche Anreize, ernst im Kampf gegen zu hohe Risiken im Bankengeschäft. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann hat sich die Vorschläge der beiden genau angeschaut und meint, ernst nehmen kann man das nicht wirklich. Eine Einordnung.
Der Staat gibt, der Staat nimmt. Frankreich hat den Banken seit Ausbruch der Krise umgerechnet fast 550 Milliarden Franken zur Verfügung gestellt, in Form von Garantien und Eigenkapital. In Großbritannien waren es über 450 Milliarden Franken. Der Staat gab, doch nun nimmt er auch einen Teil der Bankerboni, und zwar mit einer saftigen Strafsteuer. So hat's Gordon Brown beschlossen und so will's auch Nicolas Sarkozy. Und beide hoffen, dass ihnen viele andere folgen werden. Eine Strafsteuer. Das ist eine ungewöhnliche Maßnahme, die in die Bonusdebatte Bewegung bringt. Aber eine dauerhafte Veränderung wohl kaum. Und das aus mehreren Gründen. Die Strafsteuer gilt nur bis zum kommenden April, bis die Boni fürs Krisenjahr 2009 geflossen sind. Danach ist alles wieder beim Alten. Zweitens fällt die Steuer mit 50% zwar scheinbar hoch aus, aber sie gilt zum Beispiel bei den britischen Bankern erst ab einem Bonus von 42.000 Franken. Bis dorthin wird alles bezahlt, darüber nur die Hälfte. Unter dem Strich bleibt für die Banker also nicht nichts. Drittens wird die Steuer der Staatskasse zwar Geld einbringen, aber bloß einen Bruchteil von dem, was sie für die Bankenrettung ausgegeben hat. Großbritannien rechnet mit Einnahmen von 1 Milliarde bei Ausgaben von 450 Milliarden Franken. Klar zu wenig, um die horrenden Haushaltsdefizite in Ordnung zu bringen. Und viertens ist es unwahrscheinlich, dass, wie es Brown und Sarkozy vorschlagen, alle Finanzplätze eine solche Steuer einführen. Nicht mal in Frankreich gilt sie schon. In der Schweiz bräuchte es zum Beispiel eine Änderung des Steuergesetzes, doch eine solche ist laut eidgenössischem Finanzdepartement nicht geplant. Auch im Parlament hätte eine Strafsteuer auf Boni kaum Chancen. Von den Parteien zeigt sich bis jetzt allein die SP interessiert. Die Strafsteuer von Sarkozy und Brown soll Signalwirkung haben. Weniger für die Banker, diese ändern ihr Verhalten allein deswegen wohl kaum, sondern vielmehr für die Nichtbanker, für jene also, die sich über Banken ärgern, die Boni bezahlen, wie wenn es nie eine Finanzkrise und Staatshilfen gegeben hätte. Ihnen wollen die Politiker sagen, seht her, wir tun was. Nur schade, dass sie sich auf den Nebenschauplatz Boni konzentrieren, statt auf den wirklichen Umbau der internationalen Finanzwelt.
Beat Soltermann. Die Schweizerische Nationalbank war in der Finanzkrise Retterin in der Not. Sie tat vieles. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Rettung der UBS. Sie senkte die Zinsen praktisch auf null. Sie sorgte mit Devisenmarktinterventionen dafür, dass der Franken nicht zu stark wurde, denn das hätte die Schweizer Exportwirtschaft noch schwerer belastet. Sie kaufte Unternehmensobligationen und stützte so den Kreditmarkt. Als Resultat dieser geldpolitischen Massnahmen hat sich ihre Bilanzsumme mehr als verdoppelt. Und die damit verbundenen Risiken in den Griff zu behalten, will sie jetzt ihr Eigenkapital aufpolstern. Das könnte schon bald zulasten ihrer jährlichen Gewinnausschüttung an Bund und Kantone gehen. Und das wiederum dürfte Ärger geben. Barbara Wittmer.
Noch ist der Reservetopf prall gefüllt und zurzeit sehe die Ertragslage der Nationalbank gut aus. Thomas Jordan, Mitglied des Nationalbankdirektoriums, ist zuversichtlich, dass die Nationalbank Bund und Kantonen weiterhin 2,5 Milliarden Franken pro Jahr aus den sogenannten Ausschüttungsreserven auszahlen kann. Die entsprechende Vereinbarung gilt bis 2017, wird aber in 2 Jahren überprüft. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte, langsam aber sicher leert sich der Reservetopf. Deshalb müsse die Nationalbank vorsorgen.
Und wir müssen jetzt sicherstellen, dass eben das Polster in der Bilanz auch längerfristig genügend groß bleibt,
sagt Thomas Jordan. Denn in den Büchern der Nationalbank lagen Risikoposten wie Gold oder Fremdwährungen, die von Tag zu Tag stark schwanken können. In der Summe haben sie sich im Zug der Finanzkrise in etwa verdoppelt. Unter anderem, weil die Nationalbank regelmäßig an den Devisenmärkten Franken verkauft bzw. Fremdwährungen gekauft hat, um zu verhindern,
dass der Franken zu stark aufwertet.
Unsere Bilanz ist deutlich größer als noch vor einem Jahr. Die Interventionen haben dazu geführt, dass wir mehr Devisenreserven haben. Und diese Devisenreserven bilden natürlich ein bestimmtes Risiko. Dafür ist es auch notwendig, dass wir eben über genügend Rückstellungen verfügen, um dieses Risiko abfedern zu können.
Denn nur eine starke Nationalbank könne im Fall der Fälle als Retterin in der Not auftreten. Deshalb müsse sie ihr Eigenkapital stärken. Bereits dieses Jahr sollen die jährlichen Rückstellungen verdoppelt werden. Statt 1,5 Milliarden Franken will die Nationalbank neu 3 Milliarden zurückstellen für schlechte Zeiten. Diese Politik hat allerdings einen Preis. Die höhere Rückstellungssumme schmälert das Potenzial für künftige Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone. Der bisherige Zustupf von 2,5 Milliarden Franken werde ohnehin nicht ewig fließen, ist Thomas Jordan vom SNB-Direktorium überzeugt.
Das oberste Ziel muss es sein, dass die Bilanz der SNB genügend robust ist, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können. Die Ausschüttungen sind ein Nebenprodukt. Primär ist es wichtig, dass die Bilanz der SNB genügend robust ist.
Christian Wanner, Präsident der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, unterstützt die Pläne der Nationalbank, das Eigenkapital aufzupolstern. Die Aussicht, dass die jährlichen 2,5 Milliarden immerhin noch weitere 7 Jahre fließen werden, genügt ihm. Überhaupt nicht zufrieden mit diesen Perspektiven ist hingegen Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
Ja, es wird jetzt klar, die Allgemeinheit muss für die Bankenrettung zahlen, weil wenn die Nationalbank mehr Rückstellungen bildet, dann kostet das die Kantone etwas. Sie müssen entweder die Steuern erhöhen oder die Ausgaben kürzen und darunter leiden alle.
Die Diskussion ist lanciert und ob Bund und Kantone dereinst tatsächlich zurückstehen werden, wenn der für sie reservierte Ausschüttungstopf leer ist, wird sich erst noch weisen müssen.
Die Empörung war groß, als im vergangenen Februar bekannt wurde, dass Mitarbeiterinnen des Zürcher Pflegezentrums Entlisberg mit ihren Handys demente Patientinnen in demütigenden Situationen, beispielsweise nackt, gefilmt hatten. Die Täterinnen wurden unverzüglich entlassen, strafrechtlich werden sie noch zur Verantwortung gezogen. Heute hat die Stadt Zürich ihre eigene Untersuchung über jene Vorgänge und ihre Gründe vorgestellt und vor allem gesagt, wie sie solche Vorfälle in Zukunft verhindern will. Aus Zürich Klaus Ammann.
4 junge, gut qualifizierte Pflegerinnen filmten und fotografierten während einem Jahr mehrmals mit ihren Handys ältere, demente Pflegebedürftige in entwürdigenden Situationen. Die Frauen hätten spontan und gedankenlos gehandelt, sagt die Rechtsanwältin, die im Auftrag der Stadt Zürich die Vorfälle im Pflegezentrum Entlisberg untersucht hat, Katharina Sameli.
Sie gehören zu dieser Facebook-Generation, wie ich diesen Begriff präge. Sie sind in einer Clique, die gehen zusammen in den Ausgang, dort knipst man mit Handys links und rechts. Es ist toll, wenn man am anderen Tag im Internet kommt. Und sie machen keinen Unterschied zwischen Freizeit, zwischen Arbeit.
Die Frauen seien sich gar nicht bewusst gewesen, wie entwürdigend ihre Taten waren.
Die eine, die hat mir in der Administrativuntersuchung gesagt, sie sei selber schockiert, dass sie überhaupt vorgekommen sei auf diesem Bild. Das könne doch nicht sein. Nein, sie hätte sich da nichts gedacht im Moment.
Einzelfälle sind das, ist Katharina Sameli überzeugt. Die Leitung des Pflegezentrums hat in ihren Augen keine offensichtlichen Fehler gemacht. Ganz ungeschoren lässt sie jedoch nicht davon kommen. Zu lange hätte niemand erkannt, dass die direkte Vorgesetzte der Clique überfordert war. Und das bestehende Kontrollsystem, das Mitarbeiterinnen animiert, Missstände gegen oben zu melden, habe in dieser Abteilung nicht funktioniert. Die Stadt Zürich will, dass sich dies bessert. Die Leiterin des Pflegezentrums Entlisberg tritt im Frühjahr zurück. Altershalber, mit dem Vorfall habe dieser Rücktritt nichts zu tun, wird versichert. Neue Verhaltensregeln brauche das Personal der Pflegezentren nicht. Die bestehenden müssten einfach strikter durchgesetzt werden. Schließlich waren Handys bei der Arbeit schon bisher verboten. Und ab dem neuen Jahr müssen alle Mitarbeitenden aller Zürcher Pflegezentren wieder Berufskleider tragen. Der städtische Gesundheitsminister Robert Neukomm:
Die Chance, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterscheiden können zwischen ihrer Freizeit und ihrer Arbeit, die wäre grösser. Da setzt man ein Zeichen.
Kann Robert Neukomm mit all diesen Massnahmen solche Vergehen in den Zürcher Pflegezentren künftig ausschließen?
Wo Menschen sind, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, aber bei 99,9% würde ich sagen, ja.
Der Beitrag von Klaus Ammann aus Zürich. Wer Kinder hat, bekommt zusätzlich zum Lohn Kinderzulagen, je nach Kanton rund 300 Franken im Monat. Allerdings nur, wenn er oder sie auch einen Lohn bezieht. Selbstständig Erwerbende dagegen erhalten nur in 13 Kantonen ein solches Kindergeld. Der Nationalrat hat jetzt vor wenigen Minuten entschieden, dass alle 600.000 selbstständig Erwerbenden in der Schweiz Kinderzulagen erhalten sollen. Der Ständerat muss das erst noch bestätigen. Nicht alle Selbstständigen sind auf Rosen gebettet, wie Wirtschaftsredaktor Philipp Erath unter anderem beim selbstständigen Physiotherapeutenpaar aufzeigt.
Bernhard Ebischer betreibt zusammen mit seiner Frau eine Praxis für Physiotherapie im Freiburger Dorf Schmitten. Das Paar hat zwei Kinder, 11 und 13 Jahre alt. Kinderzulagen bekommen die Ebischers als Selbstständige im Kanton Freiburg nicht. Sie fühlen sich benachteiligt.
Für mich ist das in erster Linie eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn so wie ich es sehe, geht es ja bei der Kinderzulage darum, dass jede Familie in der Erziehung der Kinder unterstützt wird. Und ich sehe nicht, weshalb das zum Beispiel ein sehr gut verdienender Angestellter Kinderzulagen bekommt und ein selbstständiger Erwerbender das nicht erhält.
In der Tat sind längst nicht alle Selbstständige finanziell auf Rosen gebettet. Gemäß der Lohnerhebung des Bundesamtes für Statistik gibt es zwar eine ansehnliche Zahl von selbstständig Erwerbenden, die weit über 110.000 Franken im Jahr verdienen. Das sind vor allem Anwälte und Ärzte. Doch die allermeisten Selbstständigen verdienen unter 80.000 Franken im Jahr und viele davon sogar unter 50.000 Franken. Auch die Ebischers in Schmitten leben nicht in Saus und Braus. Weil die Patienten zurzeit immer weniger Therapiestunden bewilligt bekommen, sinken sogar die Einnahmen des Ehepaars.
Und so haben wir jetzt noch einen Jahresumsatz, ich betone einen Umsatz, um die 160.000 Franken. Da ist rund die Hälfte, je nachdem, was man für Auslagen hat, sind Fixkosten. Und deshalb bleiben uns am Schluss ganz klar unter 100.000 Franken für 4 Personen.
Die Gegner von Kinderzulagen für Selbstständige argumentieren damit, dass diese im Vergleich zu den Angestellten mehr Abzüge bei den Steuern machen können. Also, dass sie jedes Essen oder jede Autofahrt von den Steuern abziehen können. Bernhard Ebischer bestreitet dies.
Ja, wenn das so wäre, dann bräuchte ich keine Kinderzulagen. Das stimmt natürlich nicht. Ich glaube, alle Selbstständigen werden sehr scharf von der Steuerbehörde kontrolliert. Sogar wir in unserer kleinen Bude hatten schon zweimal die Steuerrevision.
Selbstständige sind keine Minderheit. Fast jeder sechste Erwerbstätige in der Schweiz ist sein eigener Chef. Und in der halben Schweiz erhalten sie keinen einzigen Franken Kinderzulage, auch wenn ihr Lohn alles andere als üppig ist. Wären die Ebischers angestellt, zum Beispiel am Kantonsspital Freiburg, würden sie bis zu einem Drittel mehr verdienen. Und sie erhielten pro Jahr zusätzlich 9.000 Franken Kinderzulagen.
Wirtschaftsredaktor Philipp Erath war in Schmitten. Heute Nachmittag hat die Schriftstellerin Hertha Müller in Stockholm den Literaturnobelpreis erhalten. Sie bekommen den Preis, Zitat, für den künstlerischen Gehalt ihres Widerstandes gegen die Diktatur in Rumänien, hieß es in der Laudatio. Hertha Müller lebt seit 1987 in Berlin. Ihre Jugend verbrachte sie aber im rumänischen Nitzkidorf. Deres Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann hat Hertha Müllers Geburtsort besucht.
Eine rumänische Dorfidylle, wie sie im Buche steht. Ein Pferdefuhrwerk rattert über die breite Naturstraße, die mitten durchs Dorf führt. Vor ihren Häusern sitzen alte Frauen in traditionellen Gewändern, Kinder spielen und teilen sich ihr Revier mit Gänsen und Schweinen, die frei herumspazieren. Vor dem bescheidenen Gemeindehaus stehen rauchend die Männer und schlagen die Zeit tot. Die meisten gehen keiner regelmäßigen Arbeit nach. Drinnen im Gemeindehaus sitzt Bürgermeister Ioan Mașcovescu in einem kleinen Büro. Er sagt, Nitzkidorf nehme jetzt einen Platz auf der Weltkarte ein. Seit man wisse, dass Hertha Müller den Literaturnobelpreis bekommt, kenne die ganze Welt dieses Dorf, südöstlich von Temeschwar. Es gebe nun viele Besucher hier, sagt der Bürgermeister. Und alle wollten sie wissen, wo Hertha Müller wohnte, spielte und zur Schule ging. Überhaupt die Schule. Schließlich hätten ihr die deutschen Lehrer hier das nötige Rüstzeug mitgegeben für spätere Studium, meint der Bürgermeister.
Bürgermeister Stolz.
Die Pinnwand beim Eingang zum Gemeindehaus ist mit Zeitungsartikeln aus aller Welt vollgepflastert. Wo das Wort Nizkidorf im Text vorkommt, wird es mit Leuchtstift hervorgehoben. 1200 Einwohner zählt dieses Bauerndorf, das zu Zeiten der Kaiserin Maria Theresia im späten 18. Jahrhundert gegründet wurde und bis zum Ersten Weltkrieg zu einem großen Teil von Deutschen, den Banater Schwaben, bewohnt war. Heute leben noch genau 9 Deutsche in Nizkidorf. Alle anderen wurden entweder nach dem Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion deportiert oder sind während des Kommunismus nach Deutschland ausgesiedelt. Viele verließen Rumänien nach der Wende. Einer der Verbliebenen ist Toni Köhl, der es heute bereut, dass er nicht auch gegangen ist.
Ich bin hier geboren, ja, und ich habe den Fehler gemacht, ich hätte auch müssen aussiedeln. Ich hatte damals eine alte Mutter und einen alten Baum kann man nicht verpflanzen.
Nun lebt er hier, der gelernte Uhrmacher, ist arbeitslos und hat keine Verwandten mehr. Hertha Müller kennt er noch aus der Jugendzeit.
Ich war Schulkollege. Es war eine große Schule, ich meine halt die deutsche Sektion. Und wir sind froh, dass eine Tochter aus unserem Dorf diesen Nobelpreis bekommt. Na.
Zum Spielen sei sie nie groß aufgelegt gewesen, erinnert sich Toni Köhl. Vielmehr habe sie schon als Kind fleißig gearbeitet.
Also Theater hat die ganzen Bücher gelesen, zum Beispiel deutsche Bücher hat man, die Bücher waren auch damals nicht billig. Na.
Und heute seien die Bücher noch viel teurer, sagt Toni, der selber alle Werke von Hertha Müller gelesen haben will. Das Interesse der rumänischen Dorfbewohner am Werk der Literaturnobelpreisträgerin sei aber nicht groß. Die meisten ärgerten sich über die Art und Weise, wie Hertha Müller über ihre alte Heimat schreibe und spreche. In der Tat ist die Beziehung der Schriftstellerin zu ihrem Herkunftsland schwer belastet. Müller hatte traumatische Erfahrungen gemacht im Rumänien des Diktators Ceausescu und verließ das Land in den 80er Jahren. Ihre Erinnerungen an Nizkidorf und die dortige deutsche Gemeinde sind keine positiven.
Ich hatte denselben Konflikt wie mit der Diktatur, hatte ich mit den Landsleuten. Ich wurde als Nestbeschmutzerin behandelt, exkommuniziert. Ich wurde im Dorf angespuckt. Also insofern, was ist das für eine Heimat? Was soll das für eine Gemeinschaft sein?
Die berühmteste Tochter hat mit ihrem Geburtsort gebrochen. Bürgermeister Maschkowescu möchte den Kontakt zu ihr dennoch wiederherstellen. Er hat Hertha Müller die Ehrenbürgerschaft angeboten.
Resolvare probleme de așa natură încât să fie...
Vielleicht könne man eine Brücke aufbauen zu ihr, sagt der Dorfvorsteher, damit sie dieses Angebot aus ihrer Heimat als Zeichen der Versöhnung akzeptieren kann.
Komplexe Geschichte. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann war in Hertha Müllers Geburtsort Nizkidorf. Hertha Müller hat heute den Literaturnobelpreis erhalten. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Eva Gammertau. Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.